Bonn Tourism Talk, der Podcast für digitalen Tourismus.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Adi Hadžimuratović, bin Geschäftsführer von Oyster Destination Bonn. Heute haben wir einen ganz prominenten Touristiker zu Gast. Er hätte eigentlich Steuerberater werden sollen, aber da gab es so einen Geschäftsführer und so einen Laptop, die ihn dann doch in die Touristik gezogen haben. Und hier ist er wirklich schon seit vielen Jahren ein Name. Vorher hat er auch mal so einen Mietautobroker von 5 Millionen auf 100 Millionen Umsatz gebracht, was wirklich eine Leistung ist. Hat auch in verschiedensten anderen Unternehmen gearbeitet, ist aber bei VIR seit 2009 Vorstand. Er ist auch politisch tätig. Und jetzt mache ich es ein bisschen spannender. Privat kenne ich ihn ganz anders. Privat kenne ich ihn eher als den, der Oldtimer repariert oder Möbel repariert. Und wir beide haben eine Sache gemeinsam. Wir wohnen am Ammersee. Herzlich willkommen, Michael Buller. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist.
Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
Sehr schön, dass wir uns heute hier treffen. Normalerweise, wie gesagt, sitze ich bei dir in dieser tollen Garage mit den tollen Oldtimern. Kommst du überhaupt noch dazu?
Wenig gerade, echt wenig. Also dieses Jahr war ich, glaube ich, dreimal mit den Autos unterwegs. Tatsächlich nur, bin aber mehr am Schrauben, erstaunlicherweise, als am Fahren, obwohl ich gar nicht so viel unterwegs war.
Sehr schön. Um Möbel?
Ja, jetzt geht mir der Platz aus, um was Neues irgendwo hinzustellen. Also ist schon alles eingerichtet. Jetzt wird es schwierig, noch was anderes dazu zu stellen.
Ich glaube, es kennen dich wirklich viele. Aber für die, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du so ein bisschen, das sind ja doch 30 Jahre Erfahrung, die du hier mitbringst, dass du uns ein bisschen mitnimmst auf die Reise und erzählst, was hat sich eigentlich gerade im Gesichtspunkt der Digitalisierung im Tourismus getan und wie empfindest du das, die ganze Entwicklung?
Ja, wahrscheinlich muss man sogar noch vor dem Einstieg in den Tourismus gehen. Ich habe als Kind, glaube ich, sehr viel Science-Fiction gelesen und fand Raketen und auch, sag mal, Aufziehautos, also alles, was so irgendwie was mit einer Funktion hatte, fand ich schon ziemlich spannend. Und wenn ich mir so zurückwirkend anschaue, was von meinen Science-Fiction-Büchern mittlerweile alles Realität geworden ist und gerade auch lustigerweise in den letzten Jahren von künstlicher Intelligenz, also Maschinen, die sprechen, 2001 Odyssee im Weltall, war das erste Mal, dass man so das Gefühl hat, boah, der spricht jetzt mit einer Maschine, das kannst du heute machen. War mit Amazon Echo natürlich die ersten, aber das war natürlich die schwache Version, wenn wir überlegen, dass wir irgendwie ins Weltall jetzt gehen, ja, mit SpaceX und diese Rakete jetzt tatsächlich ins Weltall geschafft hat, zurückzukommen, demnächst der nächste Start ist. Wenn wir sehen, was Robotik mittlerweile für Entwicklungen macht, also die eben raus aus der Spielerei sind, sondern wirklich in ernsthaften Anwendungen sind, dann ist es eigentlich total faszinierend. Und dann ist dagegen die Internetentwicklung, die ich natürlich sehr intensiv mitgemacht habe, eigentlich Kindergarten dagegen.
Verändert die Internetentwicklung aktuell in deinen Augen immer noch den Tourismus?
Ich würde sagen, es ist mittlerweile Normalität. Wir haben, um überhaupt Daten in der Welt rumzuschicken, haben wir sie digitalisiert. Also es ist jetzt wahrscheinlich fast jedes Produkt, das irgendwie verfügbar sein könnte, digitalisiert. Ich glaube, die nächsten Stufen, die wir jetzt kriegen, sind tatsächlich eben KI-Anwendungen, die daraus ganz neue Sachen machen werden, als wir sie heute eigentlich machen. Oder Themen wie Blockchain, glaube ich, werden eher die Touristik vorantreiben und wahrscheinlich viel radikaler und viel schneller, als die Internetrevolution eigentlich gedauert hat.
Wo siehst du denn die treibende Kraft von Blockchain? Weil im Destinationsbereich begegne ich dem wenig, aber im Tourismus, wo ist hier die Power dahinter?
Prozesse vereinfachen. Wo wir heute, also das, glaube ich, was man in der Touristik sieht, ist, dass wir technologisch eigentlich ziemlich Hightech sind. Wenn man sich überlegt, zum Beispiel bei einer Pauschalstrecke sind halt über 300 Milliarden Angebote und die machen wir in Sekunden einem Kunden verfügbar. Wir bringen über Schnittstellen Produkte aus allen Destinationen on demand verfügbar, machen daraus Pakete oder auch Einzelleistungen. Und die Blockchain-Technologie könnte ein Enabler sein für die Komplexität, die dahinter steckt. Also wenn du heute einen Flug zum Beispiel kaufst, dann geht es durch mindestens 5 Systeme, bis es beim Verbraucher vorne landet. Und das Problem ist, wenn du jetzt eine Flugveränderung oder eine Zugveränderung, auch beim Zug ist ähnlich, hast, dann muss es durch diese 5 Systeme rein und möglicherweise wieder zurück mit einer Anfrage. Wenn alle in einem Blockchain-Teich sitzen oder an einem Blockchain-Teich sitzen, dann muss nur die Airline an den Verbraucher schicken und alle anderen, die auch noch an dem Teich sozusagen sitzen, wie der Vermittler und Informationsdienstleister und so weiter, die kriegen die Information in derselben Sekunde. Das heißt, wir können viele komplexe Prozesse, die wir heute haben, können wir wirklich besser machen und schneller machen. Auch für die Destinationen, die könnten ihre Produkte, das ist dann die letzte Stufe eigentlich, dort verfügbar machen, aber wir könnten zum Beispiel auch mit Wallets arbeiten. Das heißt, die Informationen für die Destinationen, der Buller kommt, wir reichern das jetzt mit weiteren Informationen an und. Das können wir viel einfacher über Blockchain-Technologien eigentlich machen, als über Prozesse, Buchungssysteme, Webseiten und sonst irgendwas. Und deswegen glaube ich schon, dass da ein Potenzial ist, viel, viel mehr Dinge zu vereinfachen und sogar bessere Services für die Verbraucher zu schaffen.
Hast du eigentlich in Deutschland schon Beispiele, wo du sagst, die machen es richtig gut?
Im Blockchain sind wir so am Anfang. Da gibt es viele Ideen im Augenblick und es gibt auch schon Prozesse und es gibt auch einen Hotelanbieter, der rein über Blockchain buchbar macht. Aber ich glaube, das System funktioniert nur, wenn viele drin sind. Also mehr eigentlich All-In ist also entweder rein oder wenn nur Einzelne machen, dann wird's nichts. Das heißt, eine ganze Industrie, die ganze Welt müsste eigentlich in eine Blockchain-Technologie gehen. Deswegen glaube ich, sind wir da noch ein bisschen weit, noch ein bisschen weiter entfernt.
Michael, du bist doch politisch auch sehr aktiv. Du kriegst ja auf einer ganz anderen Ebene Veränderungen mit Bewegungen. Nicht zuletzt merkst du es auch, was mit FTI passiert ist. Mich würde jetzt im Kontext der Destination interessieren, was haben diese politischen Veränderungen für Auswirkungen und auf was müssen sich Destinationen vorbereiten?
Wir haben natürlich viele Gesetzgebungen, die aus der EU kommt. Das hat Vorteile. Nehmen wir mal so eine Datenschutzgrundverordnung. Wenn du es in Deutschland richtig machst, dann funktioniert es auch in Frankreich. Das heißt, du musst nichts anpassen, also innerhalb Europas. Es hat aber eben auch das Problem, die Digitalisierung und nicht nur die, sondern AI Act, Steuergesetzgebung und so weiter, die kommt immer mehr und mehr und die hat auch was damit zu tun, dass wir veränderte Geschäftsmodelle haben, auf die Gesetzgebung sich sozusagen anpassen muss. Das Problem ist, dass sie eben nicht nur Große trifft, und das ist manchmal schon schlimm genug, sondern dass es auch viele Kleine trifft. Und auch beim AI Act muss man auf bestimmte Dinge achten, auch als normaler kleiner Anbieter. Und das merken wir immer mehr, dass die großen Unternehmen, die kriegen das vielleicht noch hin. Und die Kleinen haben immer mehr Auflagen, die sie erfüllen müssen, also auch Destinationen. Und das wird für die immer schwieriger, da Fuß zu fassen oder eben auch noch mitzukommen, weil du willst ja neben Erfüllung von Gesetzen ja auch durchaus noch Business und Support für deine Kunden machen. Und da fehlt es langsam echt so ein bisschen an Balance. Und das haben wir bei der
Taxi. Ich merke das auch. Wir haben Nachhaltigkeit, Barrierearmut. Wir haben, wie du sagst, AI-Acts. Wir haben so viele Regularien und ja. Ich merke auch, dass es für die Destinationen wirklich ein Riesenpaket ist, was sie mit sehr wenig Ressourcen, also in Ressourcen in Form von Mitarbeitern, bewältigen können.
Auch so eine Pauschalreiserichtlinie, die gerade groß in der Diskussion ist. Jetzt gucken wir mal, ich denke, dass wir diese Woche jetzt mal einen Entwurf bekommen oder einen angepassten Entwurf, den ersten, den wir letztes Jahr bekommen haben. Haben sich ja die Verbände auch sehr klar und deutlich dagegen positioniert. Aber da ist eben auch für die Hotellerie, also eine Destination, diese 3-Stunden-Logik kann für die einen Riesenaufwand bedeuten.
Könntest du uns das ein bisschen erklären? Was ist die 3-Stunden-Logik?
Die Idee war ja, oder die Idee in dieser Pauschalreiserichtlinie ist offensichtlich ganz viel in diese Pauschalreiselogik hineinzubringen. Wir haben jetzt, finde ich, ein funktionierendes Gesetz. Also meiner Ansicht nach bereut es keine Änderung. Also es funktioniert, bis auf Corona-Case. Der hat nicht funktioniert. Sondern das Problem ist, dass sie irgendwie versuchen, auch Einzelleistungen mehr und mehr da reinzubringen. Und diese 3-Stunden-Logik sagt halt, wenn ein Kunde, ein Verbraucher auf deiner Webseite selbstständig dir ein Produkt raussucht und der kommt innerhalb von 3 Stunden und kauft eine zweite Leistung, das kann ja im Hotel eine Zusatzleistung sein, dann wird das plötzlich zu einer Pauschalreise. Das heißt, er macht dich nachträglich zu einer Pauschalreise. Und das führt zu Prozessen, allein technisch gesehen, musst du jetzt bei jeder Buchung prüfen, ob der Buller schon mal da war. Da musst du prüfen, ist es der Zweck derselben Reise? Führt die zweite Leistung überhaupt zu einer Pauschalreise? Gibt es noch einen Mindestwert, den er da irgendwie, also prozentual 25% irgendwie reist? Und wenn das der Fall ist, dann musst du einen Buchhaltungsprozess anstoßen, weil du möglicherweise bei der ersten Leistung Geld entgegen hast. Du darfst aber nur 100%, du darfst aber nur 20% nehmen. Jetzt musst du die beiden Produkte zusammenrechnen, dann musst du ihm möglicherweise Geld zurückzahlen, weil du insgesamt zu viel bezahlt oder schon an Anzahlung genommen hast und. Du musst deine AGBs ändern, weil du vorher eine Einzelleistung verkauft hast. Jetzt verkaufst du eine Pauschalreise, du musst einen Sicherungsschein bringen.
An wen wendet sich am Ende so eine Destination mit so vielen Fragen, den Beispielen, die du gerade genannt hast?
Ja, es gibt ja Verbände dafür, die speziell auf Destinationen, dafür sind Verbände immer mal ganz gut, weil sie vielleicht auch noch ein bisschen weiter daran denken, was das eben für Konsequenzen hat, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Aber da gibt es genügend Verbände,
die das unterstützen.
Und wir unterstützen ja natürlich auch bei solchen Fragen, können wir es gut erklären, glaube ich.
Jetzt möchte ich doch noch mal ein bisschen auf der Politik rumreiten, weil wir als Agentur in der Technologie ja weit weg sind von der Politik. Wir erfüllen nur bei den öffentlichen Ausschreibungen die Anforderungen, die gestellt werden. Aber wie ist so dein Gefühl, in welche Richtung das in unserer heutigen Zeit, die ja alles andere als einfach ist, in welche Richtung das geht? In der Corona-Zeit, erinnern wir uns, ist die Investition in unseren deutschen Tourismus spürbar stark gewesen. Ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr der Fall ist. Bestätigt sich das in der Politik? Wo hast du da was?
Würde ich anders sehen. Also ich glaube, also man muss dazu sagen, die ganzen Überbrückungshilfen, die es in Deutschland gab, das hat mehr oder weniger die Touristik organisiert. Weil wir waren die Ersten, die drin waren und waren auch die Letzten, die rauskamen aus der Krise. Und das hätte nicht funktioniert, wenn wir da irgendwie zum allerersten Mal bei der Politik aufgeschlagen wären. Und es hätte auch nicht funktioniert, wenn wir mit unterschiedlichen Ideen und unterschiedlichen Konzepten da reingegangen wären, sondern wir haben uns sehr gut organisiert. Und wir waren bekannt. Ja, im Wirtschaftsministerium bin ich seit vielen Jahren im Beirat für den Tourismusausschuss im Prinzip. Und wenn man die Leute nicht kennt, dann fängt man bei Null an. Und es ist ja auch, eine Vertrauensbasis braucht es ja auch für solche Gespräche. Also erzählt der Buller jetzt da als Lobbyist oder kommt der Buller und erklärt es tatsächlich, wie es ist? Also den Unterschied muss man dann verstehen. Und wenn man da eben lange ist, dann, und auch nicht nur ich, sondern auch all die anderen Verbände, dann weiß man, wenn der das erzählt, dann ist das so, ja. Und dann wissen wir auch, jetzt müssen wir eine Maßnahme ergreifen. Und das hat in Corona super funktioniert. Und da kann man echt großes Dankeschön an die Politik ausrichten und auch die ganzen Ministerien, die darin involviert waren, weil das in einer Geschwindigkeit funktioniert hat, das höchst ungewöhnlich ist. Also diese ganzen Hilfen, die es gab, das war höchst ungewöhnlich. Das, was es aber auch gebracht hat, ist, dass die Bedeutung des Tourismus noch viel klarer geworden ist. Deswegen sehe ich nicht...
Und die hält noch an in deinen Augen, diese Bedeutung?
Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass das nachgelassen hat, sondern man sieht ja, wir haben eine Plattform für Tourismus, hat nur die Automobilindustrie. Wir haben einen Tourismusbeauftragten, gibt's in gar keinem Bereich. Wir haben einen eigenen Tourismusausschuss im Bundestag dafür. Also das darf man immer alles nicht vergessen. Und es ist eben so, vieles, was besprochen wird, passiert ja auch nicht immer in einer Öffentlichkeit. Das finde ich auch manchmal erstaunlich, wenn dann Leute aus Gesprächen rausgehen, also außer der Abgeordnete oder dass ich, der Gesprächspartner Wildes, die dann Bilder machen. Ja, das ist so ein bisschen vorführend, finde ich manchmal. Deswegen, wir machen das eigentlich nie, außer man möchte das, weil ich das so ein bisschen schwierig finde, so nach dem Motto, jetzt habe ich dem, guck mal, ich war da und jetzt habe ich dem was abgerungen. Und die Politikseite selber ist, glaube ich, auch echt ein kompliziertes Business. Das funktioniert nach anderen Regeln. Während wir in der Wirtschaft klar deutlich sagen, wenn wir rechts gehen, dann gehen wir rechts, oder wenn wir links gehen wollen, gehen wir links oder geradeaus, dann ist es in der Politik zwar vielleicht bekannt, okay, also ich geradeaus wäre der richtige Weg, aber dafür brauchen wir jetzt Mehrheiten. Und dann gibt's auch noch vielleicht den einen oder anderen Wähler, der gar nicht versteht, warum es geradeaus richtig ist. Also das ist so ein Gemengelage, in dem du dich bewegen musst, und dafür Mehrheiten schaffen, dass das manchmal, glaube ich, schon ziemlich schwierig ist. Und da haben wir natürlich mit einer, ich sage jetzt nicht realen Welt, aber in der Welt, in der wir uns bewegen, ist es immer klar gefühlt, was richtig oder falsch ist. In der politischen Lage ist es viel, viel schwieriger, irgendwie da richtig und falsch zu entscheiden, weil du eben in einem riesen Gemengelage bist. Und du entscheidest möglicherweise eben über 80 Millionen Menschen. Ja? Wenn wir eine Entscheidung treffen, dann treffen wir über unsere Mitarbeiter oder unsere Lieferanten Entscheidungen. Das ist eine viel kleinere Nummer, als ein Politiker heute machen muss.
Ja, ich merke auch, dass sich was geändert hat in den letzten 15 Jahren aus meiner technischen Destinations-Connection, dass man sich ein bisschen mehr über die Bundesländer hinweg miteinander unterhält. Das war am Anfang, Bundesland ist weit gedacht, das eine Dorf hat sich mit dem anderen schon nicht unterhalten. Da passiert in meinen Augen rein aus der technischen Sicht aktuell viel. Wie siehst du das touristisch aus der politischen Sicht? Ist das auch vernetzt? Funktioniert das so, wie du dir das vorstellst?
Ich glaube, es könnte besser sein. Wir haben natürlich einen Föderalismus. Das hat uns in Corona-Zeiten ja schon große Probleme gemacht, weil das eine Bundesland hat gesagt, in dem Bus dürfen 5 Leute sitzen und das andere gesagt 20. So, und du hättest irgendwie, wenn du durch 3 Bundesländer fährst, hättest du zum Schluss irgendwie 3-mal Leute zu- und einsteigen und aussteigen lassen müssen. Und ich glaube auch, es gibt natürlich auch so ein bisschen, Ja, so vielleicht auch, nennen wir es vielleicht auch Eitelkeiten. Ja, also, guck mal, wir machen den Tourismus richtig cool oder wir haben ein cooles touristisches Produkt und so weiter. Und ich glaube, es braucht bei den großen Themen, also auch bei AI oder das Thema Open Data, braucht es Zusammenschluss. Wenn da jeder einzeln in einzelnen Bundesländern da rumbastelt, dann wird es mal gut, mal schlecht. Irgendwie vielleicht in manchen Destinationen halt gar nichts, weil die gar keinen Trainingssatz zusammenbekommen oder genug Daten zusammenbekommen, damit es überhaupt Sinn ergibt. Und letztendlich, jetzt muss man überlegen, da kommt ein Chinese und der kommt nach Deutschland. Und der hat auch keine Ahnung, ob es den Ammersee gibt und wie man da rauskommt. Und der ist auch morgen ganz wieder in Köln und da gibt es ganz andere Herausforderungen. Und die müsste man eigentlich braucht es eine Deutschland-App und eine Zusammenarbeit und eine deutsche Webseite, wo alles zusammenkommt. Das versucht ja die DZT sozusagen im Marketing Deutschland zu präsentieren. Aber ich finde, auf der technischen Seite müssten wir viel mehr global und über Deutschland, vielleicht sogar europaweit denken, um die Sachen hinzukriegen, damit die Leute, die hier kommen, überall einen Mehrwert auch durch die Digitalisierung und Anwendungen bekommen.
Ja, du hast ein paar Stichworte genannt wie Open Data oder künstliche Intelligenz. Bei Open Data haben wir tatsächlich vor ein paar Jahren schon herausgefunden, dass wir auch in der Technologie Konkurrenten haben, die sich an der falschen Seite bekämpfen, sage ich mal. Ja. Und da haben wir uns zusammengetan. Es gibt eine Organisation, die Tourism Technical Alliance.
Genau.
Da haben wir gesagt, hey, lasst uns an Innovation arbeiten, lasst uns die Technologien aber zusammen verbinden, weil das ist zum Nutzen, wie du sagst, ein Chinese interessiert das nicht, in welcher Datenbank
genau. Das
liegt. Also da bin ich voll bei dir. Was siehst du denn bei künstlicher Intelligenz? Wie siehst du da die Rolle aktuell bei uns in Deutschland im Tourismus? Kennen wir uns da schon aus?
Nee, man muss ja erstmal sagen, diese Technologie hat die geringste Eingangs- oder die geringste Nutzungshürde, die es jemals in einer Technologie bei Erscheinen gab. $20, that's it. Und du kannst sofort eine KI benutzen und die kann tolle Sachen machen und du kannst deine Texte verbessern und und. Dann kannst du es mittlerweile Microsoft mit Copilot, was wir ja viele nutzen, kannst du nutzen und mit freischalten. Das kostet ein bisschen mehr als ChatGPT. Aber wir können Bilder heute erzeugen, wir können Texte erzeugen, wir können sogar Podcasts erzeugen. Also unserer ist wirklich live, aber Google hat ja gerade ein Tool rausgebracht, wo man mit Texten und Informationen automatisierte...
Das war richtig gut.
Ja, ist erschreckend eigentlich. Und auch die Sprünge sind gigantisch. Jetzt ist die Frage erstmal, wer traut sich im täglichen Business einzusetzen, also Texte zu verbessern oder zum Beispiel Gesetzestexte zu analysieren, ja, was man mittlerweile es gibt von ChatGPT eine neue Version, die heißt O1. Die hat einen höheren EQ als jeder Mensch und das ist sensationell, was die da rausspuckt, ja. Also traue ich mich, das zu nutzen. Wenn du die Innovationstage nimmst oder Bilder, die wir dort verwenden oder in unseren Daten und Fakten zum Beispiel, sind alle mit KI erzeugt. Also ich kriege genau das Bild, das ich brauche, auch für meine Vorträge. Und das ist die eine Seite. Dann gibt's, was machen die Unternehmen damit? Und wir haben alle Personalprobleme, alle, in jeder Branche. Wir werden gar nicht drum rumkommen mit Automatisierung. Ob das jetzt Chatbots sind, die den Kunden helfen, auf meine AGBs Antworten geben oder neue Unterlagen versenden oder Reklamationsbearbeitung. Also es gibt so viele Einsatzbereiche, wo man oder E-Mails beantworten, die wir nutzen können, um effizienter zu werden, um dann Zeit zu haben für die Dinge, die man damit vielleicht nicht lösen kann, beziehungsweise wo du einfach weißt, okay, da muss jetzt ein Mensch ran, ja, und der muss das lösen. Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist natürlich in dem Thema, wenn du mal, also ich weiß nicht, wie viele Unternehmen das schon probiert haben, wir haben es als VR mal probiert. Was weiß eigentlich ChatGPT bei uns? Und wieso weiß er was und wieso weiß er etwas nicht? Also was muss ich tun, um im Ergebnis einer KI auch hervorzukommen? Das könnte noch ein bisschen schwierig werden, weil die Digitalisierungsstufe, die wir davor hatten, Content, also analoge Werte in ein maschinenlesbares Format zu wandeln, bedeutet erstmal, dass die Maschine lesen kann. Wenn ich aber diesen Prozess schon nicht mitgegangen bin und nicht dafür gesorgt habe, dass meine Produkte sichtbar werden, dass sie auffindbar werden, dass sie lesbar werden, dann kann ich ja überhaupt nicht in die Relevanz einer KI kommen, weil die kann es gar nicht lesen. Das, was du daheim auf Excel hast, ist ja nett, aber ich als Maschine kann es nicht lesen, weil es nicht öffentlich ist und weil es nicht eigentlich dann damit auch fast nicht digitalisiert ist.
Ja, leider kommen wir langsam zum Schluss unserer Sendung, lieber Michael, vielen Dank, dass du jetzt auch mit einem super spannenden Thema aufgehört hast. Da könnten wir jetzt noch, glaube ich, Stunden weiterreden. Zum Schluss wollen wir aber noch einen Tipp unseren Destinationen mitgeben. Wir sind ganz gespannt. Könntest du einen Tipp mitgeben?
One Expertentipp.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, zusammenzuarbeiten. Zu gucken, was gibt's schon, wer macht was, in welchem Bereich, sich zu organisieren, zusammenbringen und möglicherweise sogar gemeinsame Lösungen übergreifend über Destinationen hinweg zu produzieren. Ich glaube, sonst alleine kriegt man dieses Know-how, diese Informationen, diese Mengen eigentlich gar nicht mehr hin. Man muss zusammenarbeiten und ich glaube, das ist wirklich wichtig.
Vielen Dank auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie haben für sich was mitgenommen. Und wir freuen uns, wenn ihr ein Like hinterlässt in den verschiedensten Kanälen. Und vor allem freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.